SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Viele Menschen können und wollen dem klassischen Rollenbild nicht folgen. Das ist auch in den Kirchen mittlerweile angekommen. Und immer mehr homosexuelle, queere Kirchenmitglieder und Mitarbeitende sehen auch gar nicht mehr ein, ihr Anderssein zu verstecken. Darauf haben zahlreiche evangelische Landeskirchen, aber auch etwa die Hälfte aller katholischen Bistümer reagiert und Ansprechpersonen für queere Menschen eingesetzt. Zwei neue gibt es im Bistum Mainz. Corinna Lutz stellt sie vor.
Christine Schad und Matthias Berger haben Lust auf ihr Amt. Das merkt man sofort. Sie wollen Menschen zuhören, sie mitnehmen und sie möchten im Bistum Mainz etwas verändern. In den ersten Monaten haben sie ein Netzwerk aufgebaut. Sie haben sich mit Verbänden und Initiativen ausgetauscht, die sich für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transidenten und intergeschlechtlichen Menschen einsetzen. Mit einem so großen Interesse hätten sie jedoch nicht gerechnet, sagt Matthias Berger.
Wir sind erstaunt, beglückt, fast ein bisschen beschämt, wie stark von deren Seite das Signal war, wir wollen mit euch gerne zusammenarbeiten. Auch wenn ihr über Jahrzehnte verspätet unterwegs seid, wir wollen mit euch runde Tische bilden, wo wir gemeinsam in Austausch gehen, wo wir voneinander lernen, uns einander unsere Geschichten erzählen und wo wir auch gemeinsam unsere Aufgaben definieren.
Damit das gelingt, erweitern Pastoralreferentin Christine Schad und Pfarrer Matthias Berger gerade ihr Team. Sie sind auf der Suche nach pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die queere Menschen geistlich oder liturgisch begleiten möchten. Christine Schad sagt:
Ich glaube, es ist ein ganz großes Friedensprojekt auch. Wie können Menschen ihr Leben gelingend miteinander gestalten und leben? Und darin können wir uns unterstützen und stärken. Und es ist ein Riesengeschenk, dass all die Menschen, die schon lange unterwegs sind, schon lange kämpfen, auch mit großem persönlichen Einsatz und großer Fachkompetenz, dass die jetzt sagen, wir wenden uns nicht von euch ab, sondern wir wollen mit euch gemeinsam überlegen, was wir tun können.
Als der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf bekannt gab, dass es im Bistum eine queersensible Pastoral geben werde, sagte er auch, das Thema könne nicht als Minderheitenangelegenheit abgetan werden, das nur wenige betreffe. Und das waren offenbar nicht nur leere Worte. Matthias Berger sagt, der Mainzer Bischof stehe voll und ganz hinter ihrer Arbeit.
Diese Zusage des Bischofs, dafür auch einzustehen, im Letzten auch dafür positives Feedback, aber auch richtig eins auf den Deckel zu kriegen. Das gibt uns eine Grundlage, auf der wir sozusagen unsere konkrete Arbeit auflegen können. Und es ist nicht so ins Nirvana hineingeplant, immer unter der Angst, irgendwie am Ende sagt der Bischof Stopp. Und wir gehen wieder 7 Schritte zurück, wenn wir gerade 5 gegangen sind.
Inzwischen gibt es eine Internetseite, über die Christine Schad und Matthias Berger zu erreichen sind. Es wird auch ein Angebot bei Instagram geben. Alle Erwartungen könnten sie allerdings noch nicht erfüllen, sagt Christine Schad.
Wir sind ganz am Anfang. Wir beide haben noch andere Stellen und haben für diese tolle Aufgabe, die uns begeistert, einen kleinen Stellenanteil, für den wir froh sind. Aber mit dem können wir nicht als Seelsorgerin für alle Menschen in der Diözese Mainz zur Verfügung stehen. Deshalb bitten wir alle um Geduld. Der Bedarf ist da. Es ist wie ein großes Aufatmen, erlebe ich das. Es ist einfach die Zeit. Worauf sollen wir denn noch warten? Los soll's gehen.
Sagt Christine Schad, eine der beiden Ansprechpersonen für queere Menschen im Bistum Mainz. Heute werden sie mit einem Gottesdienst offiziell in ihr Amt eingeführt, und zwar in der Kirche St. Quintin um 18.30 Uhr. Im Anschluss gibt es einen Empfang im Erlbacher Hof. Beides ist für Interessierte offen. Wenn wir von sexuellem Missbrauch hören, denken wir an Kirchen oder vielleicht noch an Sportvereine, aber kaum an buddhistische Einrichtungen. Zum einen, weil der Buddhismus bei uns eine kleine Religion ist, zum anderen, weil er als besonders gewaltfrei gilt. Doch in einigen tibetisch-buddhistischen Zentren in Europa sieht die Realität ganz anders aus. Eine Arte-Dokumentation lässt nun ehemalige Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen, die dort massive sexuelle Gewalt erfahren haben.
Ein imposantes Gerichtsgebäude, Marmortäfelungen an der Wand, roter Teppichboden.
Mehrere förmlich gekleidete Frauen treten in den Zeugenstand. Sie sagen aus gegen ihren ehemaligen buddhistischen Lehrer, den Belgier Robert Spatz.
Spatz kam später am Abend zu mir. Er setzte sich und betete mit mir. Irgendwann fing er an, von spiritueller Energie zu reden. Er berührte meine Schultern und sagte, dass eine Energie durch meinen Körper fließen würde. Meine Kleider würden die Energie blockieren. Deshalb soll ich sie ausziehen.
Robert Spatz gründete als einer der ersten Menschen aus dem Westen eine buddhistische Gemeinschaft in Europa. Dort waren viele Kinder in seiner Obhut. Die heute Erwachsenen werfen ihm Ausbeutung, Kindesentführung und sexuellen Missbrauch vor, ideologisch erhöht im Namen der buddhistischen Lehre.
Wenn ich in diesem Leben vergewaltigt wurde, dann nur, weil ich in einem früheren Leben ein Mann war, der eine Frau vergewaltigt hat. Meine Strafe ist es, als vergewaltigte Frau wiedergeboren zu werden. Dadurch wird mein schlechtes Karma zerstört, habe ich ein Glück und ich komme der Erleuchtung etwas näher.
Viele Menschen im Westen haben ein sehr positives Bild vom Buddhismus. Doch die Missbrauchsvorfälle sind nicht neu. Bereits in den 90er Jahren stand Sögyal Rinpoche, ein hoher Lama und enger Vertrauter des Dalai Lama, in der Kritik. Er war einer der größten Missbrauchstäter im Buddhismus. Eine ehemalige Schülerin berichtet, wie Sögyal rund um die Uhr einen Kreis handverlesener, hübscher Frauen um sich scharte, die ihn waschen, ihm den Rücken kraulen und mit ihm schlafen sollten.
Ja, es war Vergewaltigung. Ein fetter, alter und mächtiger Mann verriegelt eine Tür, drängt sich dir auf und bedroht dich.
Sögyal Rinpoche war Autor eines Weltbestsellers. Er schrieb das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Trotz hunderter Vorwürfe gegen ihn musste Sögyal sich nie für seine Taten verantworten. Vor 3 Jahren starb er. Der Belgier Robert Spatz wurde zu 5 Jahren Haft auf Bewährung und finanzieller Entschädigung verurteilt. Er ging in Revision. Die Einsicht bei den Tätern scheint gering, so auch bei dem immer noch aktiven Lama Namgka. Er wiegelt Vorwürfe gegen ihn als Missverständnis ab und beruft sich auf kulturelle Unterschiede zwischen Tibet und dem Westen.
Wenn in Tibet eine Frau einen Lama liebt, sagt sie ihm, ich liebe sie, verlangen sie von mir, was sie wollen. Im Westen ist das anders. Hier wird die Frau es heimlich und durch die Hintertür versuchen. Und wenn es nicht klappt, wird sie wütend und zieht vor Gericht.
In der Schweiz wurde Klage gegen Namgka eingereicht. Trotzdem hat der Dalai Lama nicht reagiert und Namgka lehrt weiter tibetischen Buddhismus. Es wird sich zeigen, wie die Verantwortlichen in Zukunft mit den Missbrauchsvorwürfen umgehen. Im Westen wird es vielleicht Zeit, die rosarote Brille auf den Buddhismus abzulegen.
Schülerinnen und Schüler, die geschlagen und vergewaltigt werden, Geistliche mit einem Schwarm von Konkubinen und Hierarchen, die nichts dagegen unternehmen. Eine aktuelle Arte-Dokumentation lässt Menschen zu Wort kommen, die nicht in Kirchen, sondern in buddhistischen Zentren Opfer sexueller Gewalt wurden. Vor der Sendung habe ich mit Nils Clausen gesprochen, dem Vorsitzenden der Deutschen Buddhistischen Union. Herr Clausen, als Sie die Dokumentation zum ersten Mal gesehen haben, was ging Ihnen da durch den Kopf?
Ja, natürlich hat mich das auch erschüttert, vor allem, weil so direkt ja die Opfer, man die mal gesehen hat, weil das einfach noch mal klarer macht, die Dimension des Leids, die da auch so entsteht, wie wichtig das ist, das aufzuarbeiten und dem nachzugehen.
Nun steht der Buddhismus ja für Sanftmut und besondere Friedfertigkeit. Wie erklären Sie sich denn, dass buddhistische Lehrer zu sexuellen Gewalttätern werden konnten?
Im Grunde, denke ich, ist der Buddhismus eine Art Geistesschulung, die einen eben zu Weisheit und Mitgefühl führen soll. Und ich glaube, in den meisten Fällen funktioniert das auch gut. Aber wir leben halt in einer Gesellschaft, wo in allen großen Organisationen eben es auch durchaus vergleichbare Fälle gibt. Es sind eben alles Menschen mit ihren Schwächen. Deswegen gibt es eben auch so ein paar Fälle und das ist ärgerlich und ja, das gebe ich Ihnen recht, dass es besonders schlecht zusammenpasst mit der buddhistischen Lehre, aber es ist die Realität. Schon seit Jahren beschäftigen wir uns intensiv damit, haben auch verschiedene Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel, dass es mehrere Ansprechpartnerinnen gibt, bei denen man sich melden kann, wenn man sowas erlebt, dass es Leitlinien gibt, eine ethische Selbstverpflichtung, damit sowas eben nicht passieren kann.
Wenn man sich die einzelnen Fälle jetzt mal anschaut, haben ja diese gewalttätigen Geistlichen ihre hierarchische Position und die Verehrung ihrer Schülerinnen und Schüler ausgenutzt und ihre Taten auch noch mit der Glaubenslehre gerechtfertigt. Also ein spiritueller Missbrauch, der doch irgendwie stark an die katholische Kirche erinnert. Haben denn die Missbrauchsfälle im Buddhismus ähnliche strukturelle Ursachen?
Ja, ich glaube nicht genau die gleichen, aber ich gebe Ihnen recht, dass das auf jeden Fall strukturelle Ursachen sind. Ich denke, einmal liegen die in Hierarchien, die es eben gerade so auch im tibetischen Buddhismus gibt. Dann patriarchale Strukturen, also dass generell Frauen gefährdeter sind, dass sie sich ausnutzen lassen, leider. Und ja, das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist ja im Buddhismus sehr wichtig. Ein vertrauensvolles, spirituelles, tiefes Verhältnis, das aber natürlich auch missbraucht werden kann.
Nun hätten sich ja hierzulande viele Leute gar nicht vorstellen können, dass sexuelle Gewalt auch im Buddhismus kein Einzelfall ist, weil der Buddhismus seit den 1960er, 70er Jahren ja ziemlich angesagt ist. Wie kommt es denn, dass der Buddhismus hier zu so einer Projektionsfläche geworden ist, dass viele Leute ihn toll finden, ohne ihn wirklich zu kennen?
Ich denke, im Kern ist das ja auch ein tolles Angebot. Und für die allermeisten Menschen funktioniert das auch sehr gut. Deswegen haben wir auch sehr viel Zulauf. Aber ja, es gibt natürlich halt dann auch immer die faulen Früchte im Korb, sage ich mal.
Aber Sie würden mir zustimmen, dass der Buddhismus hier auch so eine Art Projektionsfläche geworden ist, wo viel reingedeutet wird, was eigentlich weniger mit der Religion an sich zu tun hat als mit den eigenen Bedürfnissen.
Ja, natürlich. Also es ist ja nicht zu übersehen, dass zum Beispiel man geht in den Baumarkt und dann sieht man jede Menge Buddhas. Die kann man sich irgendwo hinstellen und dann ordentlich drauf projizieren, dass einen das dann irgendwie ruhiger, glücklicher, ausgeglichener macht und so weiter. Ja, das ist einfach so, weil das eben starke Bedürfnisse sind in unserer Gesellschaft nach einem Ausgleich. Und das funktioniert ja auch für viele, wie gesagt, aber es ist auch kein ganz einfacher Weg. Also das muss man sich auch klar machen.
Sie haben ja noch heute ein Treffen Ihrer Deutschen Buddhistischen Union vor sich, in dem es um die Aufarbeitung dieser Missbrauchsfälle und um mögliche Präventionsmaßnahmen geht. Was erhoffen Sie sich davon?
Wir sind ja schon einige Schritte gegangen. Das ist schon ein Prozess seit mehreren Jahren. Wir sind auch in einem Dialog mit Vertretern der Gemeinschaften, wo wir diese Gemeinschaft eben begleiten, das alles aufzuarbeiten und ihre Strukturen zu ändern und so und das auch mitkriegen, dass das sehr, sehr schwer ist. Und ich denke, das ist eine wichtige Rolle, die wir einnehmen können, dass wir begleiten, aber auch mahnen und eben auch unter Umständen uns dann öffentlich äußern dazu und das kritisieren.
Sagt der Vorsitzende der Deutschen Buddhistischen Union Nils Clausen zur sexualisierten Gewalt in buddhistischen Zentren. Immer weniger Menschen gehen in die Kirche, nicht nur in Deutschland. Die Folge, das Geld wird knapp und knapper. In den Niederlanden kommt erschwerend hinzu, dass es keine Kirchensteuer gibt, sondern sich die Gemeinden über freiwillige Mitgliederbeiträge finanzieren. Da kommt logischerweise weniger zusammen. Und so werden seit Jahren evangelische und noch mehr katholische Gotteshäuser geschlossen, verkauft und umgewidmet. Ralf Lachmann berichtet.
Bis in alle Ewigkeit, wenn es nach dem römisch-katholischen Bistum Haarlem-Amsterdam ginge, dürften zumindest die Glocken der St.-Nikolaus-Basilika in Amsterdam noch erklingen und Gläubige dort Gottesdienste feiern. Düster hingegen sieht es für die meisten der übrigen 164 Gotteshäuser im Bistum aus. Sie sollen größtenteils geschlossen werden, rasch zumal. Diese Hiobsbotschaft hat Bischof Johannes Hendricks jetzt auch via Kathedral-TV, also über den eigenen YouTube-Fernsehkanal des Bistums Haarlem-Amsterdam verkündet.
Ja, da muss etwas passieren in den Parochien.
Ja, es muss was passieren in den Gemeinden. Viele sind zu klein geworden, zu wenige Ehrenamtliche, zu wenige Kirchgänger und viele Gemeinden haben auch keine finanziellen Mittel mehr. In den Niederlanden finanzieren sich Kirchen vor allem aus Spenden. Gut 70 Millionen Euro kamen noch im vergangenen Jahr für alle 7 römisch-katholischen Bistümer in den Niederlanden zusammen, immerhin. Dennoch zu wenig, um zwischen Maastricht und Groningen mit dem Geld insgesamt 640 Gemeinden lebendig zu halten. Die meisten sind Kirchturm hoch verschuldet und verkaufen deshalb ihre Gotteshäuser. Darunter leiden vor allem ältere, wenig mobile Gläubige.
Ich finde es sehr ärgerlich, dass
Ich finde das ganz schlimm. Ich kann nicht mehr gut laufen. Andere Kirchen sind mir zu weit weg. Und mit dem Bus viel zu umständlich. Das Schlimmste, dass man nicht mehr zur Kommunion kann. Schade, ich bin zwar nicht jeden Sonntag, aber 90% des Jahres bin ich in die Kirche gegangen. Bedauerlich. Bischof Hendricks glaubt dennoch ganz fest. Und zwar an weitere Fusionen, also dass sich künftig noch mehr Gemeinden eine gemeinsame Kirche teilen, dort dann überregionale Treffpunkte mit regem Gemeindeleben entstehen würden. Die Gemeinden müssen zusammenarbeiten. Wir können nicht alle Kirchen bewahren. Leider, so schade es auch ist. Von seinen noch 165 Kirchen muss der Bischof 99 schließen. Welche soll ein runder Tisch festlegen? Sonst wäre das Bistum Haarlem-Amsterdam nach eigener Rechnung bald pleite. Von den gut 430.000 Katholiken dort besuchen nur noch die wenigsten Gottesdienste. Vor allem in Dörfern entlang von Eiselmeer und Nordseeküste ist Gemeindeleben so gut wie tot. Also Holland in Not, worüber die niederländischen Bischöfe auch den Papst informiert haben. Papst Franziskus sagte uns, ja, bei euch könnte das ein bisschen das Gefühl hervorrufen, was Juden erleiden mussten, als sie prächtige Tempel in Jerusalem zurücklassen mussten, als sie in die Verbannung gezwungen wurden. Die meisten der 8 Millionen niederländischen Katholiken sind nur noch auf dem Papier römisch-katholisch. Und so wird im Bistum Haarlem-Amsterdam und im gesamten Königreich so manches Kirchengeläut demnächst für immer verstummen.
Zum Kirchensterben in den Niederlanden war das unser Korrespondent Ralf Lachmann. Darauf mussten die Opfer sexueller Gewalt im Erzbistum Freiburg lange warten. Auf eine Entschuldigung von Robert Zollitsch, der die Täter als Erzbischof und zuvor als Personalverantwortlicher jahrelang gedeckt und nichts gegen den Missbrauch unternommen hat. Diese Woche kam sie in Form einer 10-minütigen Videobotschaft. Darin räumt Zollitsch schwere Fehler ein und bittet die Opfer um Verzeihung. Christoph Ebner kommentiert.
Es ist eine Entschuldigung im Duktus einer Predigt. Und das macht für mich den Auftritt von Zollitsch vor der Kamera so gespenstisch, so merkwürdig und so unglaubwürdig. Zollitsch inszeniert sich in schwarzem Anzug und römischen Kragen vor einer grauen Wand in einer Neutralität, als würde er ein Wort zum Sonntag in den 50er Jahren sprechen. Die Szenerie tut schon in den Augen weh und wirkt auf mich wie eine längst überfällige Pflichtübung in Form statisch abgelesener Sätze. Zollitsch räumt ein, dass er als Personalreferent der Erzdiözese Freiburg und später als Erzbischof Fehler gemacht hat und verstrickt sich dann aber sofort in Widersprüche. Er sagt, er habe das Wohl der katholischen Kirche über alles gestellt und er sei naiv gewesen. Das passt nicht zusammen. Wer so berechnend ist, dass er die Institution über alles stellt, auch über das Leid der Missbrauchsopfer, der ist nicht naiv, der ist berechnend, der ist knallhart berechnend. Es passt auch nicht zusammen, wenn Zollitsch sagt, er habe weggesehen, gleichzeitig aber betont, dass er nie alleine gehandelt habe. Es ist ein Schuldeingeständnis mit einem Aber. Und nach so vielen Sätzen kommt so ein Aber. Das ist für mich so enttäuschend an dem Video und an den Worten des früheren Erzbischofs und Chefs der Deutschen Bischofskonferenz. Zollitsch spricht von einer einvernehmlichen Kultur des Schweigens, ohne deutlich zu machen, dass er der Kopf der Organisation und damit dieser Kultur war, zumindest in der Erzdiözese Freiburg. Und es klingt wie Hohn, dass Zollitsch auch noch erwähnt, dass er als Chef der Bischofskonferenz den ersten Missbrauchsbeauftragten eingesetzt hat, um selbst über Jahre zu den Zuständen in seinem eigenen Bereich zu schweigen. Ein klares Eingeständnis von Schuld, das vermisse ich. Genauso wie in dem Film nicht einmal ein Hauch von Empathie zu spüren ist, von Betroffenheit, von trauriger Anteilnahme. Zollitsch strahlt eine eisige Kälte aus. Die Menschen, die in den Pfarrhäusern, Klöstern und Ministrantenrunden missbraucht wurden, müssen entscheiden, ob sie die Entschuldigung des früheren Erzbischofs annehmen. Wenn ich das Video ansehe, dann komme ich zum Schluss, Zollitsch hätte besser weiter geschwiegen.
Die Meinung von Christoph Ebner war das zur Videobotschaft des Freiburger Alterzbischofs Robert Zollitsch. Darin hat er die Missbrauchsopfer erstmals um Entschuldigung gebeten und zugegeben, dass er beim Umgang mit sexualisierter Gewalt viel falsch gemacht hat. Fast alle Menschen wollen ein friedliches und menschenwürdiges Zusammenleben. Dafür braucht es gemeinsame Werte. Doch die müssen gar nicht mehr gesucht werden. Es gibt sie schon. Und zwar in allen Religionen und Philosophien. Diese Erkenntnis hat der Tübinger Theologe Hans Küng als Weltethos bezeichnet und 1995 eine gleichnamige Stiftung gegründet. Im vergangenen Jahr ist Hans Küng gestorben, doch seine Ideen werden von vielen weiterverfolgt. Zum Beispiel vom bisherigen Rektor der Uni Tübingen, Professor Bernd Engler, der übermorgen das Präsidentenamt der Stiftung übernimmt. Herr Engler, was reizt Sie an dem Job?
Mich reizt an dem Job, dass es eigentlich eine Verlängerung meiner Interessen darstellt, die ich auch als Rektor schon verfolgt habe. Ich habe mich für den interreligiösen Dialog eingesetzt an der Universität Tübingen, Gründung des ersten Zentrums für islamische Theologie, aber auch für die Religionswissenschaften, weil ich glaube, das, was auch Hans Küng immer wieder gesagt hat, dass wir ohne einen intensiven Dialog zwischen den Religionen ein friedliches Zusammenleben der Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, aus unterschiedlichen Kreisen mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit gar nicht realisieren können.
Dazu hat Hans Küng im Südwestfunk 1995 Folgendes gesagt. Er hat die Stiftung Weltethos mit einem Ziel verbunden, und zwar
wieder in Erinnerung zu rufen, dass die Religionen mit ihrer zwar ambivalenten Geschichte doch einen ungeheuren Schatz mittragen an Ethos aus den Zeiten des Konfuzius, aus den Zeiten des Buddha, aus den Zeiten Jesu von Nazareth, des Koran. Das sind spirituelle Ressourcen, die bisher noch gar nicht für die ganze Welt genutzt waren. Und die sollen nun hier tatsächlich deutlich gemacht werden.
Herr Engler, wie wollen denn Sie dieses Anliegen voranbringen?
Eine ganz schwierige Frage, denn wir reden immer sehr schnell von interreligiösem Dialog, von interreligiöser Verständigung. Aber in der Regel führen wir unsere eigenen Wertesysteme als dominante Wertesysteme mit. Und ich glaube, wir müssen mehr noch aufeinander zugehen, mehr lernen, zu begreifen, dass die spirituellen Ressourcen, wie Hans Küng es nannte, in unterschiedlichen Religionen nicht immer nur aus der Perspektive beispielsweise des Christentums bewertet werden müssen, sondern wir verstehen, lernen, welche Wirkungen sie in ihren jeweiligen gesellschaftlichen Kontexten hatten. Und von daher müssen wir noch mehr darauf hinarbeiten, zu verstehen, nicht was uns trennt, sondern was uns verbindet.
Insofern muss man sagen, dieses Ziel der Stiftung, Verständigung zwischen den Kulturen und Religionen zu erreichen, davon sind wir im Moment eigentlich noch viel weiter entfernt als zur Gründungszeit der Stiftung. Was bringt denn deren Arbeit überhaupt?
Das Hauptproblem, das ich sehe, ist darin begründet, dass wir uns so eingefunden haben in einer Welt, die sich stark von der Säkularisierung geprägt zeigt. Und Religion wird nicht mehr wahrgenommen als das, was uns zusammenbringen kann. Nehmen Sie jetzt gerade auch die aktuelle Situation in Russland. Dort sehen wir das Skandalon, dass ein menschenverachtender Angriffskrieg als religiös gottgewollt deklariert wird. Patriarch Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, rekurriert sehr gerne auf religiöse Vorstellungen, die er als Bindeglied betrachtet, aber natürlich nur als Bindeglied für eine sehr begrenzte Gruppe von Personen. Von daher auch hier ist es völlig klar, dass wir mehr noch in den Dialog eintreten müssen, aber mit einem anderen Dialogverständnis.
Ein Dialogverständnis, bei dem unsere Sichtweise nicht mehr dominiert, wie Bernd Engler vorhin erklärt hat. Übermorgen tritt er sein Amt als Präsident der Tübinger Stiftung Weltethos an. Viele Betriebe suchen händeringend Nachwuchs. Besonders in der Gastronomie bewerben sich zu wenige junge Leute und so bleiben zahlreiche Lehrstellen unbesetzt. Umso erfreulicher ist es, wenn sich junge Geflüchtete zutrauen, ihre sprachliche Unsicherheit zu überwinden und sich in einem Praktikum auf ihre Ausbildung vorzubereiten. So wie Nabi Safisadar aus Afghanistan. Er hat sich in einem Familienbetrieb im oberschwäbischen Bad Waldsee zum stellvertretenden Küchenchef hochgearbeitet. Doch dafür mussten er und sein Chef einige Schwierigkeiten überwinden, wie Claudia Barthe erfahren hat.
An sein erstes Treffen mit Nabi Safisadar im Jahr 2015 kann sich Horst Schmidt, Chefkoch und Inhaber des Landgasthofs Kreuz in Bad Waldsee, noch gut erinnern. Der Eindruck war sofort sehr positiv.
Bei uns in der Gaststube im Eck, die Verständigung war noch schwierig, aber das bin ich eigentlich auch gewohnt, da man in der Küche mit Gestik auch viel spricht und dass er sehr ehrgeizig ist und auch sein Leben in die eigene Hand gerne nimmt und Engagement zeigt. Das hat mir auch imponiert.
Ein Bekannter, der sich um Nabi Safisadar als Flüchtlingshelfer gekümmert hatte, stellte die beiden einander vor. Der damals 18-jährige Afghane wollte unbedingt ein Praktikum in einer Küche machen. Denn Koch, das war schon lange sein Berufswunsch.
Weil mein Vater war Koch, ich habe von meinem Papa gelernt. und habe mir hier in Deutschland auch entschieden, diesen Weg gehen, wo meine Eltern gegangen, und das war auch ein Glück. Kochen ist wie meine Hobbys, das macht mich wirklich Spaß, ich liebe das.
Bei einem Praktikum blieb es nicht. Horst Schmidt bot Nabi, wie er bald von allen im Betrieb genannt wurde, schon nach wenigen Wochen eine Ausbildungsstelle an. Und das, obwohl Nabi Safisada kaum Deutsch sprach und in seiner Heimat weder lesen noch schreiben gelernt hatte. Aber er brachte Kocherfahrung mit.
Er konnte schon gut mit dem Messer umgehen und war interessiert. Und das A und O ist einfach, wenn die Leute wollen, dann gibt es auch immer einen Weg. Die Praxis hat er deutlich besser gemeistert am Anfang, aber es war natürlich immer die Problematik mit der Sprache und musste alles von vorne erstmal lernen. Das finde ich eine sehr große und starke Leistung, deswegen haben wir ihn auch so unterstützt.
Für Horst Schmidt war das ein Glücksfall. Wegen des Fachkräftemangels in der Gastronomie hatte er schon länger Probleme, seine Ausbildungsstellen zu besetzen.
Ich bin ja auch in der Prüfungskommission für Köche hier in Bodensee-Oberschwaben. Die Klassen werden immer kleiner. Also es gibt einfach weniger Auszubildende, die auch den Beruf erlernen wollen. Also die Fachkräfte aus dem Ausland oder auch die Auszubildende aus dem Ausland, die nehmen hier definitiv niemanden einen Job weg.
Doch beinahe wäre alles gescheitert. Nabi Safisada sollte abgeschoben werden. Afghanistan galt damals noch als sicheres Herkunftsland.
Das Schwierigste war immer natürlich die psychische Belastung von ihm, weil er nicht wusste, wie geht's jetzt weiter. Also gerade bei dem Gerichtsverfahren, wo er hatte und so weiter, habe ich mich so gesehen, dass ich ihn da unterstützen muss. Zumal er beim ersten Gerichtsverfahren das nicht so gut für ihn lief.
Das habe ich auch Sorge gemacht und ich habe immer Angst gehabt, dass wann ich gehe wieder zurück. Und das war für mich schwierig, dass ich konnte nicht in die Küche gut konzentrieren.
Nach einigen Verfahren und viel Unterstützung durch den Helferkreis Bad Waldsee hatte er schließlich Erfolg. Er durfte bleiben. Inzwischen hat er eine Freundin gefunden, lebt in seiner eigenen Wohnung und hat den Führerschein gemacht. Für ihn steht fest, er möchte noch möglichst lange in Bad Waldsee bleiben.
Ich liebe Bad Waldsee und ich möchte auch in Bad Waldsee weiter leben, weil das hat mich viel Glück gemacht. Und deswegen, ich probiere das so lange ich kann und bleibe da.
Sagt Nabi Safisada, den Sie im SWR Aktuell Mondial ausführlich hören können. Den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek.